Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbosch und heute schaut wieder mal Franz Miklotz vorbei. Er war am 27. Mai im Landesgericht Klagenfurt beim Prozess gegen den IS-Terroristen und Villach-Attentäter Ahmad G. als Beobachter dabei. Das Verfahren endete mit einer Verurteilung zu lebenslanger Haft wegen Mordes und versuchten Mordes im Kontext von Terrorismus. Das Urteil ist allerdings am Tag, an dem wir aufzeichnen, noch nicht rechtskräftig. Ja, was bei diesem Prozess an erschütternden Details zum Attentat im Februar 2025 zur Sprache kam und wie sich der Terrorist offenbar in kurzer Zeit auf TikTok radikalisiert hatte, das erzählt uns jetzt Franz Miklotz, mit dem ich am Telefon verbunden bin. Anders haben wir es nicht hinbekommen. Hallo Franz.
Servus Nick, freue mich, dass ich wieder bei dir sein darf.
Ganz auf meiner Seite die Freude. Franz, ich möchte vorwegschicken, dass wir dieses Gespräch am Vormittag des 28. Mai aufzeichnen und heute könnte auch ein Urteil in einem anderen Terrorprozess fallen, der derzeit in Wiener Neustadt verhandelt wird. Da geht es unter anderem um einen geplanten Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert 2024 in Wien. Diesen Prozess beobachtet Stefan Kaltenbrunner. Wir werden den Ausgang demnächst getrennt besprechen. Wir wollen das hier nicht vermischen. Franz, der Terrorprozess in Klagenfurt, der wurde nicht bloß unter hohen Sicherheitsvorkehrungen verhandelt, sondern unter höchsten. Erzähl mal.
Das Ganze fängt schon mit dem Hinkommen zum Landesgericht Klagenfurt an. Also da waren bereits mehrere Polizeimannschaftswagen aufgestellt. Ich glaube, ich habe 4 insgesamt gesehen. Vor dem Gericht sind eine Menge Polizisten postiert gewesen, links vom Gericht, rechts vom Gericht, also höchste Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gericht. Es gab ein Sicherheitskonzept, das bestand aus einer inneren Sicherung, also innerhalb des Landesgerichts, und einer äußeren Sicherung, also außerhalb des Landesgerichts. Ja, und ansonsten die übliche Schleuse. Man wird dann auch als Pressemensch dort, was ja sonst nicht der Fall ist, durchleuchtet. Und wenn man den Gerichtssaal betreten musste, mussten auch Journalisten diesmal alle Geräte abgeben. Es gab einen Medienraum. Ja, und ein wesentlicher Teil des Sicherheitskonzeptes war auch, und das war ein Novum am Landesgericht Klagenfurt, die haben einen Glaskasten im Schwurgerichtssaal eingerichtet, hinter dem dann der zu dieser Zeit noch Angeklagte saß mit Bauchgurt, Handschellen. Und hinter ihm in diesem Glaskasten 4 schwer bewaffnete Polizeibeamte in Vollvermummung, also mit Sturmhauben. Das war also eine wirklich ganz außerordentliche Atmosphäre gestern im Schwurgerichtssaal Nummer 29 des Landesgerichts Klagenfurt.
Franz, der Prozess war auf 2 Tage angesetzt. Tatsächlich gab es dann aber am Ende des ersten langen Tags schon ein Urteil. Warum ging das schneller als geplant?
Zum einen ganz sicher, weil der Angeklagte geständig war. Und zwar von Anfang an geständig war. Er hat diese Tat zugegeben in den Befragungen. Das heißt, der Richter konnte dieses Verfahren gestern relativ rasch in manchen Bereichen äußerst zügig, würde ich sagen, durchziehen und durchführen. Im juristischen Jargon sagt man abführen. Manche Zeugen, als ich im Gerichtssaal war, sind nicht einmal 3 Minuten im Zeugenstand gesessen. Vielleicht hat es sogar welche gegeben, die nicht einmal 2 Minuten im Zeugenstand gewesen sind. Und das Ganze, wie gesagt, hat er machen können, weil es ein Geständnis des Angeklagten gegeben hat.
Reden wir über das Verhalten des Angeklagten vor Gericht. Er war nicht nur geständig, er zeigte offenbar, konnte man nachlesen, auch keinerlei Reue. Im Gegenteil, nach allem, was da jetzt rausgekommen ist, wollte er 2025 erstens eigentlich mehr Menschen töten, zweitens dabei selber sterben und drittens, er wird es jederzeit wieder tun. Korrekt so?
Das ist vollkommen richtig. Ich schildere dir vielleicht ein bisschen die Atmosphäre und die Eindrücke aus dem Gerichtssaal. Also der Gerichtssaal ist ein bisschen beim Eingang erhaben, das heißt, man geht ein bisschen runter und der Gerichtssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Nicht nur Journalisten mussten sich akkreditieren, sondern auch die Besucher haben sich akkreditiert. Mit einer Besucherin geredet, die musste so 2 Monate warten bis zur Akkreditierung. Und rechts aus der Sicht des Publikums ist dann dieser Glaskasten gewesen, mit dem, man muss es noch so sagen, weil es nicht rechtskräftig ist, mutmaßlichen Täter und den 4 schwer bewaffneten Polizisten. Und ich selbst bin links weitergesessen, konnte den Glaskasten eigentlich nicht so gut einsehen. Aber meine Kollegen, die rechts gesessen sind, haben mir berichtet über die Mimik und Gestik und Augenbewegungen des dann später Verurteilten. Und denen ist eigentlich samt und sonders ein kalter Schauer über den Buckel runtergelaufen, weil der Häftling sie fixiert hat mit den Augen. Also die haben so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl bekommen. Und das ist vollkommen richtig, wie du es gesagt hast. Das Einzige, was der Attentäter bereut hat, war, dass er nicht selbst gestorben ist. Dann wäre er sozusagen in den Märtyrerhimmel aufgefahren. Und er hat gestern auf die Frage des Richters, ob er das wieder tun würde, gesagt, ja, er würde es jederzeit wieder tun. An den Gängen konnte man dann mit recht hohen Gerichtsmitarbeitern und Experten sprechen. Und die zeichneten samt und sonders ein außerordentlich gefährliches Bild dieses jungen Mannes.
Du sollst vielleicht auch noch dazu sagen, so wie es bei Prozessen dieser Art üblich ist, die handelnden Personen hatten allesamt keine Namen. Also Richter, Staatsanwälte, auch die Verteidiger, das blieb alles namenlos. Das hat in dem Fall tatsächlich gute Gründe. Du hast mir in der Vorbesprechung erzählt, tatsächlich eine einzige Zeugin hätte sich namentlich deklariert, alle anderen hätten das auch gar nicht gewollt.
Das ist richtig. Eine Polizistin, die im Zeugenstand war, hat sich namentlich deklariert. Die hat der Richter dann auch per Namen angeredet. Alle anderen, also die 8 Geschworenen, die 4 Ersatzgeschworenen, die Staatsanwältin, der Verteidiger, die sind alle nicht mit Namen genannt worden. Die Geschworenen hatten Nummern und für die Nummern gab es dann im Präsidium einen hinterlegten Namen der Geschworenen. Auch das ein Teil des Sicherheitskonzeptes. Ja, und im Saal selbst, ich würde sagen, da waren zwischen 70 und 100 Leuten drinnen, ist es im Fortlauf des Tages immer heißer geworden, weil es ein sehr, sehr heißer Tag war. Die Klimaanlage ist entweder ausgefallen oder hat den Geist aufgegeben. Ja, und um 8 Uhr am Abend dann kam das Urteil.
Lebenslang, ich habe es bereits eingangs gesagt, das kann man nachlesen, dass man in Österreich bei lebenslanger Haft nach 15 Jahren erstmals die Chance hätte, wieder rauszukommen. Schauen wir mal, was diese 15 Jahre mit diesem Menschen machen werden. Es ist vor Gericht zur Sprache gekommen, dass er sich auf TikTok radikalisiert hat. Also wir haben es ja mit einem syrischen Asylwerber zu tun, der sich in Österreich auf TikTok blitzartig radikalisiert hat. Ist das irgendwie vor Gericht ausführlicher zur Sprache gekommen?
Das war ein sehr großes Thema. Es ist so, dass eine Blitzradikalisierung, sagt man immer, stattgefunden hat. Das bedeutet, dass er vorher eigentlich mit diesem Gedankengut nicht viel zu tun gehabt hat. Man muss sich das so vorstellen, dass 2 Tage vor der Tat, die Tat hat stattgefunden am 15. Februar 2025, Und am 13. Februar 2025 hat er ein Treue-Schwur-Video abgeliefert, mit einer IS-Fahne selbst gebastelt im Hintergrund, und da hat er die Tatwaffe schon in die Kamera reingehalten. Und in diesem Treue-Schwur-Video ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben: wir werden euch schlachten wie die Schafe. Und so hat er sich auch verhalten während des ganzen Tages. Vollkommen apathisch, würde ich fast sagen, teilnahmslos. Der Dolmetscher hat ihm übersetzt, und der Angeklagte hat immer nur mit dem Kopf genickt oder ein Nein-Zeichen über das Glas gesendet, ganz kurz Nein oder Ja gesagt. Also Blitzradikalisierung, zwei Tage vor der Tat das Treue-Schwur-Video und am 15. Februar dann die unfassbare Tat mit 5 teils Schwerstverletzten und einem getöteten 14-jährigen Jungen.
Er war, das hat das Verfahren ergeben, nicht unter Drogeneinfluss und wurde insgesamt auch als unter Anführungszeichen zurechnungsfähig bezeichnet, wobei ich mich ja frage, wie jemand, der sowas macht, tatsächlich zurechnungsfähig sein kann.
Ja, das ist richtig. Nach den juristischen und forensischen, psychologischen Maßstäben ist es halt so gewesen, das hat der Psychologe vor Gericht auch gesagt, er ist zurechnungsfähig, es sind Körperflüssigkeiten sofort nach der Tat von ihm untersucht worden, er stand nicht unter Drogen, es war kein Alkohol im Spiel, es waren keine Psychopharmaka im Spiel, er war vollständig nach der gängigen juristischen Beurteilung zurechnungsfähig.
Es gibt in dieser Geschichte einen anderen syrischen Asylwerber, nämlich einen Essenslieferanten, der ihn mit dem Auto angefahren hat und dadurch Schlimmeres wohl verhindert hat. Wie hat denn der das rekapituliert?
Insgesamt muss man, also der Mann ist heute 43 Jahre alt, war damals ein Essenslieferant, richtig, und hat den Täter angefahren. Da ist das Messer, dem ist dann das Messer aus der Hand gefallen. Wohl bei diesem Aufprall ist ihm auch ein Schuh vom Fuß gefallen. Dieser heute zitierte Held von Villach, nennt man ihn, arbeitet bei der Stadt Villach. Und zwar ist er mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Das bedeutet, dass ewig wertvolle Dokumente der Stadt Villach eingescannt werden müssen, betitelt werden müssen, archiviert werden müssen. Damit beschäftigt er sich heute, und er sagt, um deine Frage zu beantworten, er würde das jederzeit wieder machen. Der ist ja zuerst, wenn ich das noch sagen darf, für einen Komplizen gehalten worden. Am Tatort selber, an diesem 15.02., dachten viele Passanten, die sind zu zweit unterwegs und der im Essenslieferantenwagen sei ein Mittäter. Dem war aber nicht so. Er hat tatsächlich den Täter umgefahren, und wenige Augenblicke danach hat die mutige Polizistin die Pistole gezogen und, man muss es so sagen, Gott sei Dank nicht geschossen.
Das Urteil fiel dann am Abend einstimmig aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Geschworenen kamen einstimmig zu dem Urteil, dass er in allen Anklagepunkten schuldig zu sprechen sei.
In allen 4 Hauptfragen wurde 8-0 abgestimmt. Das heißt, alle Geschworenen bejahten diese Hauptfragen. Es gab Einstimmigkeit, und das Urteil beziehungsweise die Beratung der Geschworenen wurde dann kurz vor 8 verlesen. Das dauerte circa eine Viertelstunde, und wie du es richtig gesagt hast, vollkommene Einstimmigkeit. Vielleicht reißen wir noch an, worum es denn der Staatsanwaltschaft gegangen ist. Der ist es gegangen um eine Terrorverbindung, terroristische Vereinigung in Verbindung mit Mord. Zweitens terroristische Vereinigung in Verbindung mit Mordversuch. Und dann ist es ihr noch gegangen um eine kriminelle Organisation, der dieser Täter angehören sollte, und was dann auch bejaht worden ist von allen Geschworenen.
Ich habe nachgelesen, die Urteilsverkündung hat er wohl genauso ungerührt vernommen wie den Rest des Verfahrens.
Die Medienkollegen und ich rechneten eigentlich damit, dass vielleicht am Schluss aus dem Glaskasten vielleicht noch ein Allahu Akbar kommen würde. Er hat das vollkommen ungerührt zur Kenntnis genommen, wie er den ganzen Tag vollkommen teilnahmslos in diesem Glaskasten gesessen ist, mit Ausnahme zu der Zeit, zu der die Opfer einvernommen wurden. Da hat man ihn weggebracht, damit die Opfer nicht mehr mit ihm konfrontiert gewesen sind. Und ja, vollkommene Teilnahmslosigkeit. Jetzt wird man sehen, in welches Gefängnis er überstellt wird, weil Klagenfurt ist ein sogenanntes Gerichtsgefängnis, sagt man dazu. Und hier in Klagenfurt bleiben Fälle bis maximal 2 Jahre in der Praxis. Ja. Vielleicht ist einmal ein Jahr drüber oder ein Jahr drunter. Aber es kommen aus meiner Sicht jetzt in Österreich nur 3 Gefängnisse für ihn in Frage. Das ist, oder 2 sind es eigentlich nur, das ist die Kalau und das ist Stein.
Da geht es um Hochsicherheitsfragen natürlich.
Da geht es um Hochsicherheitsfragen. Die lebenslangen Haftstrafen werden eigentlich immer dorthin verlegt. Und ja, wenn du mich fragen würdest, ob ich glaube, dass der ein ruhiges Leben in diesem Gefängnis, wo er wahrscheinlich oder aller Wahrscheinlichkeit hinkommt, ich glaube, er wird kein nettes Leben haben, weil ich nicht glaube, dass es in diesen Gefängnissen gut ankommt, dass man ein Kind tötet.
Warum ist dieses Urteil eigentlich noch nicht rechtskräftig? Ich habe es ja schon gesagt, wir zeichnen jetzt am Tag nach der Urteilsverkündung auf. Die Staatsanwaltschaft wird das ja begrüßen, das Urteil, davon gehe ich aus. Also läge es jetzt am Angeklagten bzw. am Erstverurteilten, sich zu äußern. Das ist aber offenbar nicht geschehen.
Es ist so, dass der Verteidiger Rechtsmittelverzicht angemeldet hat. Er hat auch mit dem Angeklagten über den Dolmetscher durch die Glaswand gesprochen. Der Angeklagte hat klar zu verstehen gegeben, er will kein Rechtsmittel einlegen. Und die Staatsanwaltschaft, die du richtig gesagt hast, hat keine Erklärung abgegeben. Das ist aber sozusagen Usus, dass man hier wahrscheinlich ein paar Tage vergehen lässt, das intern bespricht und dass es dann wahrscheinlich zur Rechtskraft kommt.
Lieber Franz, weil du ja jetzt über den künftigen Haftaufenthalt geredet hast, gibt es Erfahrungen, wie er sich bisher in der Haft verhalten hat?
Er ist ein ganz, um es sachlich zu halten, außergewöhnlicher Häftling gewesen, mit einer außergewöhnlichen Persönlichkeitsstruktur. Das hat auch das Landesgericht Klagenfurt gesagt. Und während der Haft hat er die Justizvollzugsbeamten, um es vielleicht noch nett zu sagen, sehr auf Trab gehalten. Er hat versucht, einfachste Gegenstände zu Waffen umzufunktionieren, eine Fernbedienung zu einer Waffe umzufunktionieren, eine zerbrochene Fliese zu einer Waffe umzufunktionieren, Glasscherben, die er wohl aus der Zerstörung einer Lampe hatte, also eines Lichts hatte, zu Waffen umzufunktionieren, vielleicht sich auch selbst damit zu verletzen. Er hat gedroht mit Suizid, er hat aber auch die Beamten bedroht und hat sie auf das Tiefste und Derbste beschimpft, etwa mit den Worten: Ich ficke deine Frau.
Ich dachte, der kann kein Deutsch.
Offensichtlich kann er ein paar teilsprachliche Brocken, ja, sagen wir's einmal so. Dafür hat's offensichtlich gereicht.
Ja, was soll man sagen? Am Ende kannst du jemanden wie den offenbar nur wegsperren. Wobei, ja, ich muss ja, weil das Urteil nicht rechtskräftig ist, du hast es ja angemerkt, gilt jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch die Unschuldsvermutung. So,
das ist richtig,
absurd,
genau.
Sich das in dem Fall anhört, aber sie gilt tatsächlich.
Ja, lieber. Sie gilt tatsächlich. Und eines würde ich dir noch gerne erzählen, wenn es möglich ist. Möchtest du?
Ich bitte darum.
Was auch schauerhaft war, war die Tatrekonstruktion. Die wurde per Video eingespielt und die Beamten haben da offensichtlich die wirklich akribischste Arbeit geleistet, denn die haben Kameras ausgewertet, von denen wahrscheinlich niemand weiß in Villach, dass es sie gibt, also zum Beispiel von Geschäften und dergleichen. Und was dabei bemerkenswert war, ist, er um 15.51 Uhr am 15. Februar 2025 geschah die Tat. Er ging aber schon eine Stunde oder vielleicht noch mehr vorher in die Innenstadt. Dann irrte er in der Innenstadt eine Zeit lang herum. Ich glaube, das wird gewesen sein, 1-2 Stunden. Und man sieht ihn auf diesen Kameras durch die Innenstadt gehen. Und warum ist das bemerkenswert? Da passiert nichts. In diesen 2 Stunden muss irgendetwas passiert sein mit ihm. Ich weiß nicht, entweder er hat dann nach 2 Stunden die richtige Personengruppe getroffen, wobei das Jugendliche waren und das waren 5 Jugendliche auf der Traubrücke. Oder er hat sich in den 2 Stunden davor noch nicht entschieden gehabt, die Tat tatsächlich auszuführen. Ich weiß es nicht, ich wollte es nur anbringen, dass das ein wirklich schauderhafter Moment war, wenn man den 2 Stunden vorher einfach, da hat er das Messer schon am Körper getragen, durch die Villacher Innenstadt gehen sieht. Ja, und dann um 15.51 Uhr hat es begonnen.
Und hat dann auch kaum mehr als 1 Minute gedauert. Wie schrecklich.
Die ganze Tat hat 1 Minute und 24 Sekunden gedauert. Vom Entschluss, sagt man, bis zur Tat sind nur 4 Tage vergangen.
Lieber Franz, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu berichten, wie es da gelaufen ist.
Gerne.
Ich habe schon vergnüglichere Episoden hinter mich gebracht, aber es geht dir ja nicht anders.
Ich habe auch schon vergnüglichere Tage als den gestrigen im Gerichtssaal hinter mich gebracht.
Von dem es den Opfern und den Angehörigen geht, wollen wir gar nicht reden. In diesem Sinne, demnächst wieder mit besseren Nachrichten. Lieber Franz, danke für die Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Auf Wiederhören.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.